Wir haben ja die letzten Male einige Kapitel aus der Apostelgeschichte miteinander betrachtet. Ich würde heute gerne mit uns das 15. Kapitel der Apostelgeschichte betrachten. Im Rückblick wollen wir uns nochmal daran erinnern, dass wir gesehen haben, wie der Heilige Geist in dieser bemerkenswerten Gemeinde von Antiochia zwei Männer zu einem ganz besonderen Dienst und Werk ausgesandt hat. Wir haben gesehen, dass das eine ganz wichtige Rolle spielt für Gottes Pläne, für die Gemeinde, für das Evangelium, dass dort, wo am Anfang der Gründung der Gemeinde das Evangelium zunächst einmal an die Juden verkündigt wurde, in Jerusalem, in Judäa, dass es Gottes Plan von Anfang an war, dass dieses Evangelium die Grenzen Israels, die Grenzen des jüdischen Volkes überschreiten sollte und zu allen Völkern auf der ganzen Erde hindurchdringen sollte. Der Herr Jesus Christus ist Retter und Erlöser, nicht nur für die Juden, denen er als Messias ja über viele Jahrhunderte von den Propheten verheißen und vorhergesagt war, sondern er ist Herr und Retter auch über die Heiden, die sich zu ihm wenden. Und diese Wahrheit, dieser heilsgeschichtliche Ratschluss hat Gestalt angenommen, ansatzweise schon vor diesem Kapitel, das wir betrachtet haben, dem 13., nämlich wir wissen ja, wie das begonnen hat, dass das Evangelium zu den Heiden kam. Da waren zunächst einmal die Samariter, die das Evangelium angenommen hatten, dieses verachtete Mischvolk, heidnisch, jüdisch, halb-halb, das letztlich von den frommen Juden, von den Pharisäern als das allerletzte unreine Volk gemieden wurde. Diese unreinen Samariter haben das Evangelium in großen Scharen angenommen. Dann haben wir gesehen, da kam der Kämmerer, dieser Heide aus Äthiopien, der das Evangelium annahm. Und dann Cornelius, der römische Hauptmann und sein Haus. Und dann finden wir aber eben die erste volle Ausgestaltung von Gottes Plan in der Gemeinde in Antiochia. Das haben wir gesehen. Dort wurden zum ersten Mal in größerer Anzahl auch Heiden evangelisiert und nun fand sich plötzlich eine Gemeinde, wo Juden und Heiden Gemeinschaft miteinander hatten, aufs engste miteinander verbunden waren. Und ich möchte es nochmal kurz wiederholen, weil vielleicht nicht jeder da war, dass damit eigentlich etwas absolut Revolutionäres und Erschütterndes passiert ist für die Gemüter der Juden, die sich zu Christus bekehrt hatten. Über viele Jahrhunderte hinweg war es ihnen eingeprägt worden, dass sie als das auserwählte Volk sich absondern sollten von den Heiden, dass die Heiden unrein waren durch ihren Götzendienst, durch ihre Übertretung der Gebote Gottes. Und das war ja richtig. Das war ja durchaus stimmig. Aber nun geschah es das erste Mal, dass Heiden aus Glauben durch die reine Gnade, durch das Evangelium Gottes sich bekehrten zu Gott und plötzlich Erlöste waren, Gereinigte, Geheiligte, Gerechte. Und das war etwas, das die Juden nicht verstanden haben. Normalerweise war es so, wenn ein Heide wirklich sich dem Gott Israels anschließen wollte, dann musste er einen Schritt tun. Er musste sich beschneiden lassen. Und es bedeutete, er musste die ganze Last des mosaischen Gesetzes auf sich nehmen. Beschneidung war das Bundeszeichen und wer in den Bund eintrat, verpflichtete sich, alle Gebote des mosaischen Gesetzes zu halten. Und die Verheißung war, tue dies, so wirst du leben. Das haben nur wenige Heiden getan. Vielleicht auch aus dem Gespür heraus, dass sie das nicht konnten. Vielleicht auch daraus, dass sie damit sich eben wirklich aus ihrer heidnischen Umgebung völlig entfremdet haben. Aber für die Juden war das eigentlich normal zu sagen, nur wer sich unter das Gesetz begibt, ist wirklich rein. Mit dem kann ich Gemeinschaft haben, mit einem Proselyten, der sich hat beschneiden lassen, der eine Waschung hinter sich hat, der ist rein. Aber alle anderen Heiden sind unrein. Und nun war das also das erste Mal, dass da Juden und Heiden plötzlich sich als Brüder und Schwestern gegenseitig begegneten, so wie wir in der Gemeinde. Könnt ihr euch vorstellen, wenn plötzlich da unsere Gemeinde in eine Hälfte geteilt würde und dann gesagt wird, die dürfen mit denen keine Gemeinschaft haben. Ja? Alle die irgendwelche bestimmten Merkmale haben, sind die eine Gruppe und die andere, und ihr dürft untereinander euch nicht besuchen, ihr dürft nicht miteinander essen. Das wäre sehr schwierig. Ja? So hätte es das jüdische Gesetz erfordert. Und in Antiochia wurde dieses Gesetz einfach beiseite gesetzt. Die Juden erkannten an, was auch Petrus damals gesagt hat bei Cornelius, ja, Gott hat ihnen doch den Heiligen Geist gegeben wie uns. Er hat sie angenommen, ohne dass sie sich beschneiden ließen, einfach auf den Glauben an Jesus Christus hin. Dann können wir doch nicht anders handeln. Und in dieser Einfalt war auch ein Segen auf dieser Gemeinde in Antiochia. Sie war eine missionarische Gemeinde, die viele andere erreichte. Und wir haben gesehen, wie dann auch dieser Auftrag an Barnabas und Paulus erging, das Evangelium auch in anderen Orten den Heiden und den Juden zu verkündigen, aber vor allen Dingen den Heiden, und wie sie das getan hatten. Und am Ende unseres letzten Kapitels finden wir, wie sie unter viel Kämpfen und viel Segen zurückkehren nach Antiochia, dort wo sie ausgesandt wurden, und wie sie berichten, wie Gott gewirkt hat, wie Gott eine Tür des Glaubens geöffnet hat für die Heiden. Und nun lesen wir am Anfang des 15. Kapitels zwei Verse. Da heißt es: Und aus Judäa kamen einige herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauch Moses beschneiden lasst, so könnt ihr nicht gerettet werden. Da nun Zwiespalt aufkam und Paulus und Barnabas eine nicht geringe Auseinandersetzung mit ihnen hatten, bestimmten sie, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Streitfrage zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinaufziehen sollen. Ihr Lieben, wir finden immer wieder solche Gegensätze, auch gerade in der Apostelgeschichte. Es war ein Bild der Freude und des Friedens. Es war ein Bild, wie wirklich Gläubige, Juden und Heiden in Antiochia in der Kraft des Heiligen Geistes, in der Liebe Gottes zusammen waren. Sie waren einmütig, sie haben die Sache des Herrn vorangetrieben und Gottes Segen lag sichtbar auf dieser Gemeinde. Und dann kommt der Rückschlag. Ich erinnere nur an Apostelgeschichte 6. Wir finden in Apostelgeschichte 3 bis 5 die Gemeinde in Jerusalem, wie sie erfüllt vom Heiligen Geist, von der Liebe Christi getrieben, freudige, feurige Zeugen für den Herrn waren, wie viele sich bekehrt haben, wie betont wird, alle waren eines Sinnes, sie hatten untereinander keinen Streit, sie waren in Bruderliebe, sie haben sogar alles miteinander geteilt, was sie an materiellen Habseligkeiten hatten. Eine wunderbare Szene. Und dann kommt Apostelgeschichte 6. Ein Murren kam auf. Warum? Wegen des Geldes, wegen der materiellen Versorgung der Witwen. Und dann sehen wir zum ersten Mal Spaltung, Streit, wie das Fleisch sich einmischt und wie diese liebliche Szene der Erweckung und des geistlichen Lebens einfach etwas überschattet wird. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir da auch drüber nachdenken und auch die richtigen Schlussfolgerungen ziehen. Es wäre wunderschön, wenn unser geistliches Leben und unsere Gemeinden nur aus solchen Szenen bestünden, wie sie in Apostelgeschichte 2 bis 5 und auch in Apostelgeschichte 13 bis 14 beschrieben werden. Das wäre schön. Ich hoffe, jeder von uns sehnt sich danach. Aber ihr Lieben, wir dürfen eines nicht vergessen. Gott hat uns nicht in einen idealen Schutz und Freiraum hineingestellt als Gemeinde. Gott hat zugelassen, dass das reine Ideal von Gemeinde, von Christusnachfolge immer wieder umkämpft ist und auch überschattet wird von gegnerischen, negativen Einflüssen. Ja, das ist also etwas, das hat Gott einfach so hineingebracht in unsere Existenz, so wie er auch in unsere menschliche Existenz Krankheit, Leid und Tod hineinverordnet hat. Wir kommen auch als Christen nicht drumherum, ja? Sondern wir dürfen es mit einer geistlichen Haltung lernen zu tragen und daran zu reifen. Und genauso ist es hier. Ja? Wir sehen auf der einen Seite, wie wunderbar es ist, wenn Gläubige sich wirklich ganz allein vom Herrn und seinem Wort leiten lassen und mit Freude und Abhängigkeit vom Herrn vorangehen, was da geschehen kann, was da auch wirklich ein Zeugnis für den Herrn existieren kann. Und auf der anderen Seite sehen wir, es ist immer wieder so, dass darüber ein Schatten fällt, dass es Kämpfe und Schwierigkeiten gibt, dass es Gegenbewegungen gibt gegen die Bewegung des Heiligen Geistes und des Wirken Gottes. Und die Bibel sagt uns auch, woher diese Bewegungen kommen. Und wir finden beides in den Beispielen auch in der Apostelgeschichte. Diese Bewegung, diese Gegenbewegung gegen Gottes Segensbewegung kommt zum einen aus dem Fleisch des Menschen, des bekehrten, gläubigen Menschen. Ja? Die Bibel sagt, wir sind nicht mehr Sünder, wenn wir wiedergeboren sind, wenn wir wirklich gläubig geworden sind, dann sind wir nicht mehr unter dem Diktat der Sünde. Wir leben als Heilige und Gerechte. Wir haben eine Stellung als Heilige und Gerechte und auch unser innerer Antrieb ist erneuert worden. Sonst ist keine klare Bekehrung da. Wenn einer immer noch genauso weiter sündigt wie vorher, dann ist sein Glaubensbekenntnis nichtig. Aber trotzdem Gott etwas Neues gemacht hat und die Bibel bezeugt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Wissen wir dennoch, dass wir das Fleisch und damit auch bestimmte eigensüchtige, sündige Begierden und Denkweisen noch an uns haben. Und es wird uns erst weggenommen, wenn der Herr der Herrlichkeit uns zu sich nimmt in der Entrückung, dann werden wir verwandelt. Und darauf sollten wir uns freuen. Ja? Ich glaube, wenn wir geistlich versuchen zu leben, jeder Christ wird auch sein eigenes Fleisch ein Stück hassen und verabscheuen. So sollte es eigentlich sein. Ja? Weil er einfach sieht, das ist die Quelle für mein Straucheln, für mein Versagen, dass ich eigentlich für Gott nicht die Frucht bringe, die ich bringen will und bringen kann, ja? Weil mein Fleisch mich immer wieder hindert. Und so war es zum Beispiel in Apostelgeschichte 6. Das waren jetzt keine bösartigen Irrlehrer und Spalter, die da das verursacht haben, sondern es war einfach, dass diese liebliche Selbstverleugnung ein Stück an Grenzen kam und die Leute gesagt haben, naja, also ich bin ja auch noch da, was ist das jetzt? Ja, meine Mutter wird nicht versorgt und die wird versorgt, so geht es doch auch nicht. Ja? Und da kommt die Eigensucht, das Fleisch. Und das Fleisch, das sehen wir auch im 1. Korintherbrief, bedeutet, da entsteht immer dort, wo wir uns nicht wirklich dem Herrn und dem Geist Gottes unterordnen, in der Abhängigkeit von ihm leben, wo wir das Eigenleben nicht in den Tod geben, dann gibt es Streit und Spannungen. Ja, das sehen wir schon in der Familie. Wenn einige kleine oder größere Egoisten zusammenleben auf engem Raum, dann kann es nicht ausbleiben, dass es miteinander Spannungen und Streit gibt. Ja? Sondern es geht nur dann, wenn wir selbstlos sind, wenn wir unsere eigenen Interessen zurückstellen, unsere eigenen Auffassungen zurückstellen hinter dem Herrn und seiner Sache. Und so war es auch in einigen Fällen, die uns in der Bibel berichtet werden. Es war einfach Fleisch. Aber ihr Lieben, es gibt noch einen anderen Faktor, der Streit und Spannungen und Spaltungen in die Gemeinde hineinträgt. Und das finden wir auch hier. Und das sind Irrlehrer, Wölfe, Leute, die von außen in die Gemeinde hineinkommen, die den Schein von Christen haben, aber in Wirklichkeit keine wahren Gläubigen sind. Und der Galaterbrief gibt uns ja in gewisser Weise einen Kommentar, eine Erläuterung zu diesem 15. Kapitel der Apostelgeschichte. Die Gelehrten sind sich nicht ganz einig, ist ja kurz vorher, kurz nachher geschrieben worden, aber er behandelt dasselbe Thema. Und wenn wir uns einmal Galater anschauen, worum ging es denn eigentlich bei dieser ganzen Frage, dann wird uns schnell klar, dass hier eine ganz, ganz gewaltige Spannung da war und ein Angriff kam, letztlich der Finsternis, auf diese Bewegung des Evangeliums, auf diese aufblühende Gemeindearbeit in Antiochia und auch anderswo. Der Apostel Paulus schreibt diesen galatischen Gemeinden, die er in der ersten Missionsreise besucht hat. Ich gehe also davon aus, dass da die südgalatischen Gemeinden gemeint sind mit dem Galaterbrief, dass er früh entstanden ist. Und dann ist es so, dass wir sehen können, das waren diese jung gegründeten Gemeinden, in die ähnlich wie in Antiochia diese Strömung aus Jerusalem von diesen judaistischen Irrlehrern hineinkam. Ihr müsst das Gesetz halten, denn nichts anderes bedeutet, ihr müsst euch beschneiden lassen. Ja? Ich habe das erklärt, Beschneidung war das anerkannte Zeichen des Bundes. Wer sich beschneiden ließ, verpflichtete sich, den mosaischen Gesetzesbund zu halten. Wer nicht beschnitten war, war nicht unter dem Gesetz. Ja? Der Herr Jesus wurde am achten Tag beschnitten, ja? Geboren unter das Gesetz getan, geboren von einer Frau. Ja, aber hier geht es darum, dass Paulus ein Evangelium verkündigt hatte, eine Rettungsbotschaft, eine Heilsbotschaft, die das Gesetz ganz bewusst beiseite ließ. Paulus hatte verkündigt, jeder, ob Jude oder Heide, ist ein Sünder vor Gott. Jeder, ob er religiös ist, ob er christlich getauft ist und in die Kirche geht und beichtet oder das oder jenes macht, oder ob er in völliger atheistischer Gottlosigkeit lebt. Jeder ist Sünder. Keiner ist gut vor Gott, keiner ist annehmbar vor Gott, alle taugen sie nichts. Römer 3, da wird es so deutlich gesagt. Und jeder kann nur auf einem einzigen Weg gerettet werden, ob Jude oder Heide, nämlich indem er seine sündige Verderbnis anerkennt, indem er im Glauben annimmt, dass der Herr Jesus sein Herr und sein persönlicher Erlöser ist, dass er am Kreuz für ihn, den Sünder, gestorben ist und sein Blut ihn reinwäscht und gerecht macht. Das galt für die Heiden, das haben die Juden vielleicht manche noch eingesehen, aber das galt auch für die Juden. Und es war schon sehr schwer, diese Selbstgerechtigkeit, ich bin doch einer, der Gott schon nahe ist, der das Gesetz hält, der eigentlich schon Leben hat, war ein ganz großes Hindernis für viele Juden, besonders Pharisäer, gläubig zu werden. Ja? Sie mussten von ihrem Thron runter, von ihrem hohen Treppchen, dass sie etwas Besseres sind wie andere. So müssen heute, wie gesagt, auch viele Leute runter, die sagen, ja, ich bin doch kirchlich getauft, ich gehe doch immer in den Gottesdienst, ich höre doch die Predigt vom Herrn Pfarrer, ich habe doch niemandem was Böses getan und niemand umgebracht. Das rettet nicht. Das bringt uns nicht in die Gemeinschaft mit dem lebendigen, heiligen Gott. Sondern jeder, auch der, der nach menschlichen Maßstäben gut und fromm zu sein, sich bemüht, ist in den Maßstäben Gottes ein Sünder und braucht Errettung durch das Blut Jesu Christi, durch das stellvertretende Opfer. Und damit hat Paulus durch die Offenbarung Gottes ein Evangelium verkündigt, das den Heiden einen völlig freien Zugang zu Gott gab. Sie mussten nicht vorher, bevor sie sich bekehren konnten, Juden werden. Sie mussten nicht das Gesetz halten. Sie mussten nicht sich beschneiden lassen oder bestimmte Riten und so weiter einhalten. Sie mussten keine Tiere opfern. Sie mussten nur das vollkommene Sühnopfer des Herrn Jesus im Glauben für sich annehmen, in Buße und Glauben. Und da gab es eben diesen Kampf. Und Paulus schildert diesen Kampf in Galater 1 wie folgt. Ich lese mal ab Vers 6. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium. Eine andersartige Heilsbotschaft haben diese judaistischen Irrlehrer verkündigt. Ja? Das war nicht mehr das biblische Evangelium, das Paulus ihnen gebracht hatte. Und dann sagt er, während es doch kein anderes gibt, warum denn? Die Botschaft, dass man das Gesetz halten muss und sich beschneiden lassen muss, um gerettet zu werden, ist keine Rettungsbotschaft. Das ist auch keine frohe Botschaft. Ja? Deswegen, sondern das ist eine knechtende, eine niederdrückende, eine Todesbotschaft. Ja? Paulus sagt im 2. Korintherbrief, der Dienst des Gesetzes war ein Dienst des Todes. Ja? Wer das Gesetz annahm, konnte eigentlich nur seine Verurteilung als Sünder aus dem Gesetz empfangen, mehr nicht. Kein Leben. Ja? Deswegen, es gibt nur ein Evangelium und das ist die wahre Botschaft, dass der Mensch gerecht wird durch den Glauben an Jesus Christus, das Lamm Gottes, das für ihn gestorben ist. Während es doch kein anderes gibt, nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe, oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Und dann Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, was aber die eingeschlichenen falschen Brüder betrifft, die sich hereingedrängt hatten, um unsere Freiheit auszukundschaften, die wir in Christus Jesus haben, damit sie uns unterjochen könnten. Denen gaben wir auch nicht eine Stunde nach, dass wir uns ihnen unterworfen hätten, damit die Wahrheit des Evangeliums bei euch bestehen bliebe. Also da sehen wir die Hintergründe zu diesem Vers in der Apostelgeschichte. Ja? Da kamen Leute aus Jerusalem, Juden, die gesagt haben, wir haben eine Botschaft, die kommt letztlich selber von den Aposteln. Denn das war ja das Problem. Sie kamen aus Jerusalem, wo die 12 Apostel letztlich gewirkt hatten, wo Petrus war. Und sie haben gesagt, ihr geht falsch. Ihr müsst euch beschneiden lassen, das Gesetz halten, damit ihr gerettet werdet. Und Paulus hat diesen Leuten massiv widerstanden. Ja? Er hat es nicht geduldet, dass das reine, klare Evangelium durch solche falschen Lehren verfälscht wurde. Und vielleicht nochmal gerade dann später aus Galater 3, Vers 1. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Euch, denen Jesus Christus als unter euch gekreuzigt vor die Augen gemalt worden ist. Und dann letztlich auch aus dem Galater 5 noch, ab Vers 1, so steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen, nämlich unter das mosaische Gesetz. Siehe, ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Ihr seid losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Denn in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnittensein etwas, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Und dann heißt es in Vers 12, o, dass sie doch auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Also wir sehen hier, das war eine Auseinandersetzung auf Leben und Tod. Paulus ist hier äußerst ernst. Er sagt hier, hier geht es um Heil oder Unheil. Hier geht es ums Ganze, nicht um irgendeine Nebenfrage. Man könnte ja sagen, na gut, was ist denn dabei, wenn man als Christ noch ein bisschen heiliger und frömmer ist und man hält auch noch das Gesetz und lässt sich beschneiden. Das ist doch nicht schlecht, man hat zwei Sicherheiten, ja, das Gesetz und Christus. Ja. Aber schaut mal, Paulus zeigt hier, das ist dann gar keine Sicherheit. Man kann nicht beides haben. Entweder man lässt sich beschneiden, dann setzt man sein Vertrauen auf Fleisch. Ja? Israel, als sie den Bund geschlossen haben, hat in seiner Verblendung gesagt, jawohl, alle diese Gebote, die Gott uns gegeben hat, die wollen wir tun. Ja? Das haben sie gesagt. So sind sie in den Bund gegangen. Ja? Und letztlich tut es auch jeder, der sich unter das Gesetz begibt, dass er letztlich sagt, ich kann das. Ich kann auf diese Weise gerecht werden. Und das ist Verblendung und Hochmut und stimmt einfach nicht. Ja? Entweder Christus oder das Gesetz. Ihr könnt nicht beides haben. Wenn ihr zum Gesetz zurückkehrt, verwerft ihr Christus für euch und fallt aus der Gnade. Ja? Und das ist eben diese ganz ernste Sache. Paulus hat genau gemerkt, wenn diese Linie, diese Irrlehre durchkommt, dann bricht dieses ganze Werk Gottes der Evangelisation der Heiden völlig zusammen. Ja? Die Gemeinde, die als heilige Gemeinde für Gott gegründet war, würde zu einer jüdischen Sekte verkommen. Und deshalb kämpft er. Er kämpft wie ein Löwe. Er kämpft sogar letztlich so, und das lesen wir auch im Galaterbrief, dass er als Petrus an einer Stelle, der große Apostel Petrus, schwankend wird und die biblische Linie verlässt, dass er offen gegen Petrus Stellung nimmt. Lesen wir auch noch einmal Galater 2, Vers 11. Wir wissen nicht ganz genau, ist es vielleicht etwas vorher oder etwas nachher gewesen, nach Apostelgeschichte 15. Aber im Zusammenhang mit diesen Ereignissen passierte das. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Wir haben das ja vorher gesagt. Ja? Er sagt, oh, ich esse nicht mehr mit euch. Ja? Ich habe keine Gemeinschaft mehr. Ich besuche dich nicht mehr. Du bist ja ein Heide. Und ich bin ja ein Jude. Damit hat er also diesen Zwischenzaun der Umzäunung, der Trennung, Epheser 2, wieder aufgerichtet, den Christus niedergerissen hatte. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Als ich aber sah, dass sie nicht richtig wandelten nach der Wahrheit des Evangeliums, sprach ich zu Petrus vor allen, wenn du, der du ein Jude bist, heidnisch lebst und nicht jüdisch, was zwingst du die Heiden, jüdisch zu leben? Und so widerlegt er Petrus öffentlich, den Apostel Petrus. Also wir sehen hier geht es um einen Kampf auf Leben und Tod. Ja? Und letztlich zeigt Paulus hier auch, es waren Diener des Satans. In 2. Korinther 11 wird es ganz klar gesagt, Diener des Satans, die sich als Diener der Gerechtigkeit verkleiden. Ja? Die diesen falsche Lehre in die Gemeinde hineingebracht haben, um sie zu zerstören. Ja? Und das ist etwas, das müssen wir auch uns klar machen. Diese Kämpfe, diese Bedrohungen, sie sind auch unser Teil. Solange die Gemeinde existiert hat, gab es immer wieder solche Angriffe von Irrlehren, wo Leute ein falsches Evangelium oder eine falsche Lehre in die Gemeinde hineingebracht haben, um sie letztlich zu zerstören. Und es waren keine Brüder, keine Kinder Gottes, die tun so. Ja? Der Herr Jesus sagt von den falschen Propheten, sie sind in Schafskleidern, sie wirken wie echte Christen, aber sie sind inwendig reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Und so war es auch hier, die Früchte waren zerstörerisch. Und Paulus hat sich nicht gescheut, diese Leute als falsche Brüder zu entlarven und ihnen ganz massiv zu widerstehen. Ja? Und ich denke, daraus müssen wir lernen, wenn Paulus diesen Kampf so nicht gekämpft hätte, menschlich gesprochen, dann wäre das Christentum in der biblisch von Gott gewollten Weise nicht durchgebrochen, sondern wäre in einer jüdischen Sekte verendet. Ja? Ist unmöglich. Gott kommt zu seinem Ziel. Aber nur damit wir verstehen, worum es da ging, dass es ein im Kern tödlicher Angriff war. Und ich denke, das sollten wir auch nochmal verstehen. Christus allein ist der Retter, der Befreier, der Erlöser. Und der einfältige Glaube an Christus ist der Weg zur Erlösung. Verbunden mit Umkehr, ja, Glaube ohne Buße gibt es nicht, aber Glaube allein, keine Werke, kein Gesetz, keine Dinge, die der Mensch hinzufügen könnte, zu dem Heil, das Gott bereits in Christus bereitet hat. Und deswegen, heute haben wir auch oft solche angereicherten Evangelien in Anführungsstrichen, die in Wirklichkeit falsche Evangelien sind. Ja? Ein Evangelium zum Beispiel, in dem Wohlstand und körperliche Heilung mit einberechnet sind, wie es viele Pfingstler predigen und Charismatiker, ist ein falsches Evangelium. Ja? Es ist ein verführerisches Evangelium, das nicht mehr das echte ist. Ja? Und auch ein Evangelium der falschen Heiligung, das gab es auch früher mal, das ist heute selten geworden, wo man bestimmte Hingabe- und Weihehandlungen noch dazugerechnet hat, damit man wirklich gerettet ist, so 2-3 Stufenlehren. Ja, auch das ist ein unbiblisches, falsches Evangelium. Ja. Das führt letztlich dazu, dass dieser einfache Weg der Errettung verdunkelt wird und Menschen am Heil vorbeigehen, wenn sie so etwas glauben. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch heute wachen über der Lehre und über dem Evangelium ganz besonders. Dieser Fluch gilt auch heute noch, dass jeder, der ein anderes Evangelium in die Gemeinde trägt und verkündigt den Menschen, dass er unter dem Gericht Gottes steht und dass das etwas ganz Böses und Verderbliches ist. Wir müssen nun sagen, heute haben wir da eine ganz andere Gefahr, genau entgegengesetzt. Damals versuchte man das Evangelium durch Gesetzeswerke zu verfälschen und zu zerstören. Heute gibt es ein falsches Evangelium der Gesetzlosigkeit, der sogenannten völligen Freiheit. Heute wird Gott, ein falscher, gefälschter Gott verkündigt, ein humanistischer Gott, der nur noch liebt und annimmt. Seine Heiligkeit, seine Gerechtigkeit, sein Zorngericht über die Sünde wird verschwiegen und ausgeblendet. Ja. Gott ist der Daddy, der dich schon immer geliebt hat, der einen tollen Plan für dein Leben hat, der alles wunderbar macht. Du musst nur kurz mal glauben und dann ist alles sortiert und du kannst leben mehr oder weniger, wie du willst. Ja, das ist heute die Form, die zum Beispiel auch bei Rick Warren, ich lese da gerade dieses Buch Leben mit Vision, wie da ein falsches, humanistisch verzerrtes Evangelium unter die Leute gebracht wird. Ja. In gewisser Weise finden wir das auch in Pro Christ wieder. Ja. Nämlich Selbstwert, Annahme des Menschen, Gott liebt dich, aber es wird nichts gesagt darüber, dass der Mensch ein durch und durch verdorbener Sünder ist. Und das gehört zum Beispiel zum biblischen Evangelium dazu. Nicht nur, dass jemand Sünden getan hat. Jeder wird, wenn er in Ruhe darauf angesprochen wird, sagen, ja, ein paar Sünden habe ich schon auf dem Kerbholz. Ja? Und wenn es Verkehrssünden sind, ja, so denkt ja der Mensch. Ja? Aber dass jemand Sünder ist, das heißt im Wesen verdorben, nicht reformierbar, das ist das biblische Evangelium. Ja? Ich erinnere an Römer 3. Das ist dem natürlichen Menschen nicht verdaubar. Ja? Sondern das will er nicht hören. Und deshalb bietet man ihm heute ein falsches Evangelium, das er hören kann. Das ihm reingeht wie Butter. Ja? Gott liebt dich, du kannst sein, wie du bist, du kannst alles so machen, im Wesentlichen, wie du willst, ja? Aber Gott gibt seinen Segen dazu. Ja? Und das ist zum Beispiel eine moderne Verfälschung. Ja? In der letzten Zeit ist nicht Gesetzlichkeit, sondern Gesetzlosigkeit die Hauptgefahr. Das hat der Herr Jesus selber in Matthäus 24 gesagt. Weil die Gesetzlosigkeit zunehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Ja, aber deswegen müssen wir so wachsam sein, was die Kernbereiche der biblischen Lehre angeht. Hier können wir nicht duldsam und tolerant sein. Ja? Es wäre ja viel einfacher für Paulus gewesen zu sagen, naja, das sind angesehene Leute, die kommen aus Jerusalem. Ich halte mich da mal lieber ein bisschen zurück und lasse das mal laufen. Ja? Ich kann da eh nichts machen und außerdem wollen wir doch keinen Streit provozieren. Ja? Stimmt, haben einige gesagt, ja Paulus, wieso streitest du hier so, wieso widerstehst du denen so entschieden? Kannst du nicht ein bisschen nachgeben? Ihr könnt euch doch in der Mitte treffen. Wäre das möglich? Da gibt es keine Mitte, wo man sich treffen kann. Ja? Zwischen Irrlehre und biblischer Lehre gibt es keinen Kompromiss. Ja? Es gibt sehr wohl Dinge, wo man in der Praxis manchmal Kompromisse machen kann, wo man unterschiedliche Auslegungsmeinungen dulden darf und muss, sogar in untergeordneten Fragen, aber in den Kernfragen der biblischen Wahrheit gibt es keinen Kompromiss und auch kein tolerantes Dulden und Frieden um jeden Preis. Das können wir aus diesem Kapitel ganz klar lernen. Paulus hat gekämpft, er wusste warum. Gott hat ihn geheißen zu kämpfen und er hat sogar einem Petrus widerstanden. Das ist oft die Versuchung, dass man sagt, du hast doch viel leichter, wenn du dich menschlichen Autoritäten, menschlichen Verhältnissen anpasst. Ja, deswegen sagt Paulus am Ende von Galater 1, wenn ich noch Knecht der Menschen wäre, dann wäre ich kein wirklicher Diener Jesu Christi. Und dieser Mut, der hat letztlich wesentlich dazu beigetragen, dass diese tödliche Krise in der Gemeinde überwunden werden konnte. Ich möchte mal weiterlesen, wie wurde jetzt dieser Einbruch dieser falschen Lehre behandelt und überwunden. Zunächst mal, wie gesagt, es gab Zwiespalt. Es gab Aufruhr, könnte man auch übersetzen. Es gab Diskussionen, Auseinandersetzungen. Das ist immer eigentlich ein Zeichen, dass etwas nicht so läuft, wie es eigentlich sein sollte. Ja? Eigentlich sollten wir einmütig eines Geistes sein, in Liebe aufeinander hören. Also wenn es mal zu Diskussionen kommt, dann ist das schon irgendwo ein Zeichen, dass wir auf eine Ebene gekommen sind in der Gemeinde, wo wir eigentlich nicht sein sollten. Trotzdem dürfen wir davor dann nicht zurückschrecken, sondern wir müssen prüfen, um was dreht es sich. Ist es eine rein menschliche Sache, die leicht behebbar ist, oder geht es hier um fundamentale Fragen? Dann muss der Kampf ausgekämpft werden. So hat es Paulus auch gemacht. Also dieser Zwiespalt, der kam auch von Paulus, weil Paulus einfach widerstanden hat und hat dem nicht nachgegeben. Das Ergebnis war, dass die Gemeinde gesagt hat, Leute, lasst uns nach Jerusalem eine Gesandtschaft schicken, um die Frage zu klären, was wollen die Apostel in Jerusalem wirklich? Ist es ihre Lehre, die diese Gesandten hier gebracht haben, oder berufen die sich nur auf die Apostel? Und da war Paulus und Barnabas dabei, aber auch einige andere Zeugen aus der Gemeinde, das war sicher sehr weise. Wir lesen dann weiter, ab Vers 3, so durchzogen sie nun als Abgeordnete der Gemeinde Phönizien und Samaria, indem sie von der Bekehrung der Heiden erzählten und allen Brüdern große Freude bereiteten. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde, den Aposteln und den Ältesten empfangen und berichteten alles, was Gott mit ihnen gewirkt hatte. Aber einige von der Richtung der Pharisäer, die gläubig geworden waren, standen auf und sprachen, man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz Moses zu halten. Also hier haben wir wieder diese Linie, diese Irrlehre. In diesem Fall vielleicht gebracht von wirklich gläubigen Leuten, die durch ihre pharisäische Prägung so stark im Judentum verhaftet waren, dass sie das einfach nicht kapieren konnten, dass Gott hier mit der Gemeinde etwas Neues begonnen hatte. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um diese Sache zu untersuchen. Ich denke, das ist auch ein gutes Vorbild, wie man in Gemeinde, biblischen Gemeinden umgehen sollte mit schwierigen Fragen. Ja? Also erst einmal Beratung, nicht hier gleich Grabenkämpfe und vorschnelle Stellungnahmen, sondern es wurde zunächst mal gesagt, wir müssen über diese Sache beten und beraten. Ja? Nachdem aber eine große Auseinandersetzung stattgefunden hatte, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott lange vor diesen Tagen mitten unter uns die Heiden erwählt hat, dass sie durch meinen Mund das Wort des Evangeliums hören und zum Glauben kommen sollen. Also Petrus bezieht sich hier auf Apostelgeschichte 10, auf die Bekehrung des Cornelius. Da hat ja Gott übernatürlich gesprochen durch eine Vision, um Petrus deutlich zu machen, was ich geheiligt habe, das nenne du nicht mehr unrein. Das war ja das Problem jetzt auch. Und Gott, der die Herzen kennt, legte für sie Zeugnis ab, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, gleich wie uns, das heißt ohne Beschneidung. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, nachdem er ihre Herzen durch den Glauben gereinigt hatte. Also Petrus beruft sich hier nochmal ganz klar drauf, Gott hat gehandelt, Gott hat bezeugt durch sein Handeln an Cornelius, dass er die Heiden annimmt ohne Vorbedingung, das heißt auch ohne Beschneidung. Weshalb versucht ihr denn jetzt Gott, indem er ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten? Vielmehr glauben wir, dass wir durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet werden, auf gleiche Weise wie jene. Das war ein starkes Zeugnis. Ja? Das hat genau das beinhaltet, was Paulus auch verkündigt hat. Auch wir Juden können nur durch die Gnade, nur durch den Glauben an Jesus Christus zu Gott kommen. Das Gesetz kann uns da gar nichts helfen. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu. Also das war das Zeugnis, das nötig war, damit der Widerspruchsgeist, dieses brodelnde Element, die müssen aber doch sich beschneiden lassen, zur Ruhe kam. Ja, ist also ganz interessant mal zu sehen, wie da auch geschildert wird. Das war ja wahrscheinlich eine große Menge von Gläubigen, sicher ein paar Tausend, die in irgendeiner Weise zusammenkamen, oder doch viele Hunderte, wie hier Gottes Geist gewirkt hat, damit einfach auch die Wahrheit zu Gehör kam. Da schwieg die ganze Menge und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie viele Zeichen und Wunder Gott durch sie unter den Heiden getan hatte. Ist auch interessant, die Wunderzeichen sind in erster Linie für die Juden da, damit die Juden glauben und erkennen, dass es wirklich Gott ist, der da handelt und der auch diese Botschaft dem Paulus gegeben hat. Und das war auch jetzt hier so eine Beweisführung. Nachdem sie aber zu reden aufgehört hatten, ergriff Jakobus das Wort und sagte, ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Nochmal zu sagen, Jakobus war ja der angesehenste Führer der Gemeinde in Jerusalem. Ja? Und die Gemeinde in Jerusalem war von sehr vielen gesetzestreuen Juden geprägt. Das lesen wir noch in Apostelgeschichte 21, wo sie dem Paulus da ein Gelübde auferlegen wollen, beziehungsweise dass er da Leuten etwas bezahlt, die ein Gelübde hatten. Also sie waren sehr gesetzestreu und sehr an das mosaische Gesetz noch gebunden. Und Jakobus war sozusagen der Führer dieser Juden aus Jerusalem. Und deswegen war es sicher wichtig, dass er da auch Stellung bezogen hat. Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zuerst sein Augenmerk darauf richtete, aus den Heiden ein Volk für seinen Namen anzunehmen. Also das ist wichtig, hier auch die heilsgeschichtliche Bedeutung dieser Aussage. Ja. Hier in der Gemeindezeit geht es darum, dass Gott aus den Heidenvölkern ein Volk für seinen Namen, ein heiliges Eigentumsvolk herausruft. Also auch eine Widerlegung der Irrlehren von vielen Charismatikern und anderen Christen, die meinen, ganze Völker und Massen von Leuten würden sich in diesem Zeitalter bekehren. Das stimmt einfach nicht. Ja? Die Gemeinde ist eine Minderheit herausgerufen aus den Heidenvölkern für den Namen des Herrn. Und die Bekehrung ganzer Völker kommt erst im tausendjährigen Reich zustande. Das ist eine spätere Heilszeit. Ja, und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht, nach diesem will ich zurückkehren und die zerfallene Hütte Davids wieder aufbauen und ihre Trümmer will ich wieder bauen und sie wieder aufrichten, damit die Übriggebliebenen der Menschen den Herrn suchen und alle Heiden, über die mein Name ausgerufen worden ist, spricht der Herr, der all dies tut. Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Ja, also Jakobus will hier, denke ich, sagen, dass schon die alttestamentlichen Propheten davon gesprochen haben, wenn einmal Israel wiederhergestellt wird im tausendjährigen Reich, dann werden auch die Heiden gerettet werden. Das ist jetzt ein bisschen eine andere Zeit, aber der Grundsatz ist, Gott nimmt die Heiden an, sie müssen auch dann nicht Juden werden. Niemand sagt, dass sie sich alle beschneiden lassen mussten. Ja, in Jesaja finden wir auch so Verse, dass die Heiden dann das Laubhüten festhalten werden und den Herrn anbeten werden in Jerusalem. Aber da spricht nichts davon, dass sie da vorher Juden werden müssten und das Gesetz annehmen müssten. Ja. Und von daher sagt Jakobus, denke ich hier, dass praktisch das Wort Gottes schon zeigt, dass Gott an den Heiden so handelt, dass er sie auch einmal annehmen wird in Gnade, ohne dass sie vorher Juden werden. Und dann sagt er, Gott sind alle seine Werke von Ewigkeit her bekannt. Das heißt, es ist ein Zeichen, dass hier diese Prophetie schon besteht auf dieses zukünftige Handeln, ist einfach ein Zeichen, das kommt von Gott. Und Gott hat diese Dinge auch hier, das, was er jetzt in der Gemeinde tut, vorhergesehen, auch wenn es im Alten Testament ja nicht eindeutig vorhergesagt ist. Die Gemeinde ist ja ein Geheimnis, etwas, was verborgen war im Alten Testament. Jetzt geht es weiter. Darum urteile ich, dass man denjenigen aus den Heiden, die sich zu Gott bekehren, keine Lasten auferlegen soll, sondern ihnen nur schreiben soll, sich von der Verunreinigung durch die Götzen, von der Unzucht, vom Erstickten und vom Blut zu enthalten. Denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, da er in den Synagogen an jedem Sabbat vorgelesen wird. Also, da gibt es natürlich auch unterschiedliche Auffassungen, wie das jetzt gedeutet wird mit diesen Regeln, die da bestimmt worden sind von dieser Beratung der Apostel. Wenn man das untersucht, kann man feststellen, es sind eigentlich Dinge, die tatsächlich Heiden in der Gemeinschaft mit bekehrten Juden hindern könnten und die diese Gemeinschaft für die Juden zu einem Gewissensproblem machen könnten. Verunreinigung durch die Götzen, ich denke, da müssen wir an das denken, dass irgendwelche heidnischen Gläubigen in die Götzentempel gegangen sind, um dort an den Opfermahlzeiten teilzunehmen. Das haben wir im ersten Korintherbrief schon gesehen. So etwas hätte es mühevoll gemacht, für einen gläubigen Juden mit einem solchen Heiden dann auch Gemeinschaft zu haben. Und es war, denke ich, klar, dass das auch nicht der Wille Gottes war. Unzucht oder Hurerei, da ist wahrscheinlich am ehesten dran zu denken, an die Einhaltung der Ehegesetze im Alten Testament, das heißt 3. Mose 18, wo die Ehe zwischen Blutsverwandten verboten wird. Das war ja bei den Heiden durchaus nicht so. Man hat da seine eigene Schwester geheiratet und alle möglichen Dinge gemacht, die ein Gräuel waren vor Gott. Und das ist Schöpfungsordnung, das ist nicht nur mosaisches Gesetz. Ja? Also diese Art von Blut-Ehe praktisch unter Verwandten, dann Ersticktem und von Blut. Also da geht es drum, das ist natürlich auch von manchen Christen unterschiedlich aufgefasst, praktisch, dass die Tiere, deren Blut man nicht hat auslaufen lassen und der Genuss von Blut selber verboten sind. Ja, das war für die Juden auch ein Gräuel, solche Dinge, die Heiden getrieben haben. Und manche sagen, gut, es ist heute vom mosaischen Gesetz her, ist es für uns nicht mehr wichtig. Ich würde auch sagen, manche Ausleger sagen auch, das ist eigentlich schon in 1. Mose 9 drin, also in dem Bund mit Noah, der schon längst vor dem Gesetz geschlossen wurde. Da heißt es ja auch, dass man kein Blut essen soll. Ja. Also das kann jeder letztlich so vom Wort her halten, wie er vom Gewissen her geführt wird. Aber zumindest sind das alles Dinge, die nicht nur mit dem mosaischen Gesetz zu tun hatten, sondern einfach Punkte waren, die ganz praktisch die Gemeinschaft zwischen gläubig gewordenen Juden und gläubig gewordenen Heiden gewissensmäßig belastet hätten. Und dann, denn Mose hat von allen Zeiten her in jeder Stadt solche, die ihn verkündigen, auch unterschiedlich gedeutet. Ich denke, am klarsten ist es verständlich, dass praktisch auch in den heidnischen Städten, wo ja viele Diaspora-Juden seit Jahrhunderten waren, dass dort praktisch viele schon diese Gebote gehört hatten, auf die er sich hier bezieht, dass es also den Heiden auch nicht völlig unbekannt war, was da eben Gottes Gedanken über diese Punkte waren. Wir lesen weiter in Vers 22. Daraufhin beschlossen die Apostel und die Ältesten, zusammen mit der ganzen Gemeinde Männer aus ihrer Mitte zu erwählen und mit Paulus und Barnabas nach Antiochia zu senden. Nämlich Judas mit dem Beinamen Barsabas und Silas, führende Männer unter den Brüdern. Und sie sandten durch ihre Hand folgendes Schreiben. Die Apostel und die Ältesten und die Brüder entbieten den Brüdern in Antiochia und in Syrien und Zilizien, die aus den Heiden sind, ihren Gruß. Da wir gehört haben, dass etliche, die von uns ausgegangen sind, euch durch Reden verwirrt und eure Seelen unsicher gemacht haben, indem sie sagen, man müsse sich beschneiden lassen und das Gesetz halten, ohne dass wir sie dazu beauftragt hätten, so haben wir, die wir einmütig versammelt waren, beschlossen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unseren geliebten Barnabas und Paulus, Männern, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben deshalb Judas und Silas gesandt, die euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Ja, also hier diese große Beratung, Apostel und Älteste zusammen mit der ganzen Gemeinde, das war also auch nicht irgendwelche Diplomatie hinter verschlossenen Türen, sondern es gab eine breite Beratung und nach diesen ganzen Streitigkeiten wurde man sich offensichtlich auch eins. Ja? Das heißt, Gott hat gezeigt, was da der richtige Weg ist und da konnte man dann auch einen Weg finden, einmütig zu werden. Auch das ist vielleicht ein guter Hinweis für unseren Umgang mit solchen schwierigen Fragen in der Gemeinde, dass es sehr gut ist, zu beten, zu warten und sich zu beraten, bis man einmütig wird. Einmütigkeit heißt nicht, dass von 1000 Leuten kein einziger mehr eine andere Meinung hat. Ja? Aber Einmütigkeit heißt einfach, dass im Wesentlichen die Brüder dieselbe Auffassung haben, dass sie das mittragen können, was dann letztlich auch der Entschluss oder die Lösung ist. Das ist wichtig, dass man darauf auch achtet, das wirklich auch herbeizuführen. Ja, so war es dann. Und es ist auch interessant, sie haben also diesen beiden ein gutes Zeugnis ausgestellt. Barnabas und Paulus haben sich eindeutig hinter sie gestellt, ja, gezeigt, dass das Brüder im Dienst für den Herrn waren, die ihr Leben hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Und sie haben nach dem Grundsatz, dass man nicht nur auf einem Zeugen, sondern auf mehreren Zeugen jede Aussage bestehen lassen soll, haben noch andere Brüder aus Jerusalem selber dazugeschickt. Dass also nicht Paulus und Barnabas alleine gesagt haben, ihr Brüder, wir haben Recht behalten, die Apostel haben das auch so gesehen wie wir, sondern dass unabhängige Zeugen aus Jerusalem selber das auch nochmal bestätigen sollten. Das ist auch, zeigt einfach die Weisheit, die da auch die Apostel und die Ältesten geleitet hat, dass sie auf Glaubwürdigkeit bedacht waren, dass sie mehrere Zeugen einsetzen wollten. Und sie haben dann gesagt, Vers 28, es hat nämlich dem Heiligen Geist und uns gefallen, euch keine weitere Last aufzuerlegen, außer diesen notwendigen Dingen, dass ihr euch enthaltet von Götzenopfern und von Blut und von Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, so handelt ihr recht. Lebt wohl. So wurden sie nun verabschiedet und gingen nach Antiochia und sie versammelten die Menge und übergaben das Schreiben. Und als sie es gelesen hatten, freuten sie sich über den Trost. Und Judas und Silas, die selbst auch Propheten waren, ermahnten die Brüder mit vielen Worten und stärkten sie. Und nachdem sie einige Zeit dort zugebracht hatten, wurden sie von den Brüdern mit Frieden zu den Aposteln zurückgesandt. Silas aber beschloss, dort zu bleiben. Paulus und Barnabas hielten sich aber in Antiochia auf und lehrten und verkündigten zusammen mit noch vielen anderen das Wort des Herrn. Ja, es ist schön, nach diesem ganzen Aufruhr, nach dieser Anspannung, wo sicher auch die Gemeinde in Antiochia viel gebetet hat für die Abordnung in Jerusalem, das müssen wir uns immer dazu denken. Ich hoffe, wir tun das auch so, wenn wir in Krisenzeiten sind, dass wir auf den Knien liegen, dass wir wirklich beten, weil der Herr kann allein in solchen Notzeiten eine gute Lösung finden, Frieden schaffen, Klarheit schaffen. Ja, das sind ja, wenn sobald Finsternisgeister und Verführer mit im Spiel sind, entsteht sofort Verwirrung und Uneinigkeit. Sehr interessant. Das heißt, sie haben euch verwirrt. Ja? Wo der Geist Gottes wirkt, ist Klarheit. Wo der falsche Geist, der Lügengeist wirkt, da ist Nebel, Verwirrung, das sind schillernde, unklare Aussagen, die man nicht richtig greifen kann, ja, die vielleicht fromm klingen und doch ist irgendwas falsch. Und die einen sagen, ja, ist doch aber richtig, ist doch gut. Und die anderen sagen, nee, Moment, das ist ein anderer Geist, da stimmt was nicht. Und so entstand diese Uneinigkeit, diese Zerrissenheit, diese Verunsicherung der Seelen. Ja, das ist das Werk des Teufels, das ist nicht das Werk Gottes. Das Werk Gottes ist es, die Seelen in der Wahrheit in Christus zu befestigen, zur Ruhe zu bringen, zur Klarheit zu bringen. Und das sehen wir jetzt am Ende, als in diesem geistlichen Kampf wirklich auch die Führer der Jerusalemer Gemeinde das Urteil vor Gott gefällt haben, dass das Evangelium des Paulus das biblische, wahre Evangelium ist und dass die Heiden wirklich sich nicht beschneiden lassen müssen, dann kehrt Frieden und Ruhe ein. Ja? Die Gläubigen freuen sich. Ja? Sie haben diesen Trost empfunden, dass das, was da von einigen Leuten sie beunruhigt hat, sie verunsichert hat, die haben sich ja sagen müssen, ja, bin ich jetzt nicht gerettet? Bin ich nicht echt? Weil ich mich nicht beschnitten habe? Habe ich wirklich kein Heil? Hat mir Paulus was Falsches erzählt? Ja? Das war ja eine Riesenlast für diese Menschen. Und jetzt haben sie diesen Trost empfangen, die Bestätigung der biblischen Wahrheit, und jetzt sind sie zur Ruhe gekommen. Und dann der Dienst im Wort. Und das ist immer auch wichtig, wenn so eine Krise war, dass die Gläubigen erbaut werden durch die Verkündigung des Wortes, dass die Wahrheit ausgeteilt wird unter den Gläubigen. Ja? Dort, wo die Verwirrung da war, wo der Feind Lügen gesät hat, da ist das beste Heilmittel, dass man diese Lügen entlarvt und ihnen entgegensteht und dass man dann aber die positive Wahrheit Gottes reichlich und ausgiebig verkündigt und auslegt. Ja? Und das haben Judas und Silas und Paulus und Barnabas gemacht. Und wir sehen, da ist Friede, da ist Freude, die Einmütigkeit kehrt zurück und die Gemeinde gewinnt wieder neu die innere Kraft, das zu tun, was sie soll, nämlich Gott anzubeten und ein Zeugnis unter den Ungläubigen zu sein. Ja? Also wir sehen hier, wie eine sehr schwerwiegende Krise durch die Gnade Gottes, durch die Besonnenheit und den Mut der Diener Gottes überstanden, überwunden wurde und wie Gott selber in seiner Gnade diese Arbeit, die er angefangen hatte, wieder in ein richtiges Gleis bringt. Und da können wir dankbar sein. Auf diese Gnade sind auch wir angewiesen. Der Feind versucht auch uns immer wieder auf falsche Gleise zu bringen, falsche Dinge reinzubringen, Uneinigkeit, Verwirrung reinzubringen, um uns zu lähmen. Und da ist es so wichtig, dass wir immer wieder dafür beten, dass der Herr uns bewahrt, dass auch die verantwortlichen Brüder immer wieder bewahrt werden in einer Haltung der Gottesfurcht, der Abhängigkeit vom Herrn, der Besonnenheit, damit solche Verwirrungsangriffe des Feindes zurückgewiesen werden können, damit die positive Aufbauarbeit in der Gemeinde Gottes ungestört im Frieden vorangehen kann. Das ist das Ziel. Ja, deswegen hat Paulus sich so reingehängt und hat gekämpft und diskutiert und gestritten, nicht weil er gerne streiten wollte oder gerne Recht haben wollte, sondern weil er wusste, diese ganze Arbeit geht kaputt, wenn in dieser Frage nicht biblische Klarheit wieder geschaffen wird. Ja? Deswegen stand er so hin. Und er hat dann erleben dürfen, wie die Frucht dieses Kampfes um die Wahrheit auch wirklich aufging, dass nämlich die Gemeinde wieder froh wurde, zur Ruhe kam, die biblische Wahrheit wieder neu einfältig ergriffen hat und wieder das Wort des Herrn in Frieden betrachten konnte und auch ausleben konnte. Und möge es der Herr uns auch schenken, dass wir diese Wachsamkeit haben, aber auch diese Einmütigkeit, diese Orientierung am Wort des Herrn, die uns immer wieder hilft, auch das Falsche zu erkennen und zurückzuweisen, dass wir unseren Weg so gehen können, wie Gott in uns gewiesen hat. Amen.